Lieben Geschwister, heute am Karfreitag möchte ich mit uns einen Text aus dem Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 19. Und im Grunde genommen die Fortsetzung von dem vergangenen Sonntag machen. Am vergangenen Sonntag haben wir uns den Soldat mit dem Speer angesehen. Johannesevangelium Kapitel 19 lese ich uns ab Vers 31 vor. Und an diesem Sonntag wollen wir uns anschauen, was ein Zeuge, so nennt er sich hier, der Johannes nämlich selbst, uns noch über dieses Ereignis zu sagen hat. Menschen unter dem Kreuz betrachten wir uns. Johannesevangelium Kapitel 19, Abvers 31, lese ich uns den Text noch einmal vor. Weil es Rüsttag war, die haben sich also gerüstet für die Feier des Passafestes. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, da fängt jetzt unser Text heute an, und der das gesehen hat, Johannes ist es selber, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dieses Geschehen, jetzt kommt die Erklärung des Johannes für die Ereignisse, die vorher geschildert wurde am Kreuz, denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Da ist im Alten Testament schon es angekündigt worden. Und dann Vers 37, und wiederum sagt eine andere Schrift, das ist aus dem Sacharja 12, Vers 10 dann, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Amen. Ich bete noch mit uns und dann können wir die Fenster wieder schließen. Wir haben heute einen Text, der beim Lesen nicht der einfachste Text ist und den wir vielleicht unter Umständen, wenn wir in der Bibel selber lesen, auch übersehen können oder daran vorbeigehen können und uns nicht viele Gedanken machen. Herr, hilf uns heute, kein einziges Wort, welches du hast aufschreiben lassen unter der Leitung des Heiligen Geistes, ist umsonst. Und wenn es um deine Kreuzigung geht, wenn es um dein Erlösungswerk geht, von dem hier die Rede ist, dann ist es ganz besonders wichtig. Wir brauchen Hilfe, Herr, deine Hilfe, dass wir uns die Mühe machen wollen, mitzudenken mit dem, was du uns da aufgeschrieben hast und es verstehen zu wollen, erkennen zu wollen. Schenke uns Gnade dazu, Herr, bewege unsere Herzen beim Nachdenken, leite uns an durch deinen Geist, führe uns in die Wahrheit und Herr, hilf auch und schenke Gnade zum Reden. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir uns ganz in deine Hände legen dürfen. Amen. Wir können die Fenster wieder schließen. Ich weiß nicht, ob ihr in diesen vergangenen Tagen spezifisch auch einmal die Evangelie euch angesehen habt und Texte gelesen habt, wo über die Kreuzigung uns berichtet wird. Vielleicht hat es der eine oder andere getan. Eines ist ganz sicher, der Text, unser Predigttext, den ich uns heute Morgen vorgelesen habe und den ich jetzt gleich nochmal vorlesen werde, ab Vers 35, weil er so kurz ist, das ist ein Text, der eigentlich so immer das Problem wahrscheinlich haben wird, dass er gar nicht groß beachtet wird und vielleicht gar nicht wahrgenommen wird, wie wichtig er ist und was alles auch da uns berichtet und erzählt wird. Und von daher lese ich ihn uns gerne noch einmal vor. Es ist der Johannes, der nun von sich selbst in der dritten Person spricht. Vers 35, Johannes 19, heißt es. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies, und das damit meint er gerade was am Kreuz im Hinblick auf das Nichtzerschlagen seiner Beine, seiner Knochen geschah. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir betrachten uns den Johannes, diesen Zeugen, und wir wollen uns ein paar Dinge von diesem kleinen Abschnitt näher anschauen. Zum Ersten, wollen wir uns das Anliegen des Johannes betrachten. In Vers 35 schreibt er uns von seinem großen Anliegen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, als er das Evangelium aufgeschrieben hat, wie viele Jahre sind da wahrscheinlich vergangen, nachdem diese Ereignisse, von denen hier berichtet wird, auch stattgefunden habe, viele Jahrzehnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Johannes, als er dies aufgeschrieben hat, ein älterer Herr war, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und das gehört mit dazu, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns über diese Dinge Gedanken machen, ne? Dass wir uns immer wieder überlegen, der Johannes, als er sich niedergesetzt hat und das Evangelium aufgeschrieben hat, wie blickt er wohl jetzt zurück auf das Ereignis des Kreuzes, welches er in dem Augenblick, als es stattgefunden hat, als der Herr Jesus sich hat kreuzigen lassen, noch so wenig hat verstehen können, wie auch all die anderen Jünger so wenig noch in der Lage waren, wirklich zu ermessen, was dort geschehen ist. Und nun, nach vielen Jahrzehnten, blickt er zurück auf das, was er da am Kreuz beobachtet hat, wovon er ein Zeuge war. Und jetzt kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass er dieses große Anliegen hat, dieses große Anliegen, von dem er hier auch berichtet. Vers 35, da heißt es also, ne, ganz am Ende von diesem Anliegen, ich lese nochmal die ganze Vers vor, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Ich, Johannes, bezeuge es. Und mein Zeugnis ist wahr. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Und das aus dem einen Grund, das ist mein Anliegen, damit ihr glaubt. Seitdem der Johannes persönlich unter dem Kreuz gestanden ist und dies gesehen hat, sind viele Jahrzehnte vergangen. Und er hat in dieser Zeit viele Reisen unternommen. Und er hat viele Versammlungen gehabt, Gottesdienste, so wie wir es vielleicht für uns sagen. Und er ist vielen Menschen gegenübergestanden. Und er hat immer wieder diese Botschaft vom Kreuz ihnen verkündigt. Das Wort vom Kreuz. Und er hatte nur den einen Wunsch, dass sie daran glauben. Und das ist jetzt etwas, was wir begreifen müssen, was er wohl damit meint. Es ist nicht ganz einfach dieser historische Glaube. Ja, es ist geschehen. Der Herr Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für Sünder gestorben. Dieser historische Glaube rettet mich nicht. Er rettet mich nicht? Nein, er rettet mich nicht. Ich kann sehr wohl glauben daran, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für Sünder gestorben ist, aber ich bringe ihm nie meine eigene Sünde. Ein historischer Glaube, der nur bejaht, dass das geschehe ist, aber nie persönlich mit der eigenen Sünde gekommen ist, nie überhaupt eine Sündeerkenntnis gehabt hat, das ist kein echter biblischer Glaube. Und darum geht es nicht nur dem Johannes, das ist nicht nur das Anliegen des Johannes, sondern das ist das Anliegen des Herrn Jesus Christus, des himmlischen Vaters und des Heiligen Geistes. Glaube heißt, ich verlasse mich ganz auf den Herrn Jesus Christus und ich höre auf mich, also auf mich zu verlassen. Meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, was ich getan habe, wer ich bin, nicht? Und was alles in meinem Leben auch gut ist. Und ja, das also könnte ich jetzt gerade so weitermachen. Ich habe aufgehört, darauf zu vertrauen. Ich weiß, dass ich ein vollkommen verdorbener Sünder bin und dass ich vor dem Angesicht des himmlischen Vaters nie bestehen kann. Mit kein einzigem Werk. Auch das Beste meiner Werke ist noch von der Sünde durchwoben. Ich bin, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich kann vor dem himmlischen Vater nicht bestehe. Meine Gerechtigkeit ist wie ein löchriges Gewand. Meine Sünde klagt mich an. Und so muss ich mein Vertrauen setzen auf jemanden, der vor dem himmlischen Vater bestehen kann, der sein Wohlgefallen hat, der gerecht ist und heilig ist, sündlos und rein ist. Das ist das von dem redet der Johannes hier, damit ihr glaubt. Das Anliegen des Johannes. Ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt, zu euch rede ich und euch darf ich, muss ich diese Frage stellen. Worauf vertraut ihr? Was glaubt ihr? Was ist eure Hoffnung? Was ist es, woran ihr euch festhaltet, wenn euch alles zerbricht, wenn euch alles zerschlagen wird, wenn alles auch zu Ende kommt oder auch zu Ende geht, eure eigene Kräfte nachlasse, ihr nicht mehr in der Lage seid, richtig zu denken, richtig zu reden, richtig zu hören, richtig zu sehen, worauf vertraut ihr? Oh, wenn ich jetzt nicht mehr kann, ja, dann ist auch mein Glaube natürlich nicht mehr so stark. Und wenn mein Glaube nicht mehr so stark ist, kann ich ja vor dem himmlischen Vater gar nicht bestehen, denn es ist doch mein Glaube. Verlässt du dich auf deinen Glauben, dann bist du verlassen. Nein. Der Glaube ist das Mittel, das Objekt des Glaubens, ist das eigentliche Christus, ist das eigentliche, was mich wirklich bewahrt. Das Verständnis, dass mein Glaube, nun, das ist woran ich mich festhalten muss. Mein Glaube, und wenn ich genügend glaube, dann kann dieser Berg weichen. Du kannst so viel glauben, wie du willst. Wenn Gott diesen Berg nicht versetzen will, wirst du ihn auch nicht versetzen. Das Objekt des Glaubens, darum geht es. Ist Christus wirklich dein Erlöser? Lebt er in deinem Herzen? Daran gilt es, sich festzuhalten, an ihm. Und dann habe ich einen Fels in der Brandung, der nie untergeht, auf dem ich stehen kann. Das Anliegen des Johannes. Aber nicht nur das Anliegen des Johannes, von dem möchte ich etwas sagen, sondern auch die Erklärung des Johannes möchte ich uns etwas mit aufs Herz legen. Johannes, nach vielen Jahrzehnten, als er das Evangelium aufgeschrieben hat, der berichtet von diesem Ereignis, dass die Kriegsknechte dem Herrn Jesus die Beine nicht zerschlagen haben. Nun kann manch einer denken, ach ja, das ist einfach so passiert. Sie haben gesehen, dass er gestorben ist schon und deswegen haben sie ihm die Beine nicht zerschlagen. Und jetzt geht der Johannes her und erklärt, nein, davon redet Gott schon im Alten Testament, dass seine Beine nie zerschlagen werden. Denn dies ist geschehen, also ich erkläre es euch, das ist das, was er hier macht, Vers 36. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. 2. Mose 12, Vers 46 und Psalm 34, Vers 21 haben wir genau diese auch Hinweise. 2. Mose 12, Vers 46 lese ich uns gerade geschwind einmal vor, damit wir es mal hören. Das ist die Anweisung an das Volk, als sie nun auch aus Ägypten herauszogen und zum ersten Mal dann auch die Passafeier gehalten habe. Da heißt es in Vers 46, in einem Haus soll man es essen, ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Der Johannes erklärt hier die Bibel und das Werk der Erlösung. Und es muss erklärt werden. Kennt ihr die Geschichte von dem Kämmerer, der von Äthiopien kam, Finanzminister seines Landes war und sich in Jerusalem eine Buchrolle gekauft hat von dem Jesaja, der Prophet Jesaja. Und jetzt sitzt er auf seinem Wagen und reist wieder zurück in die Heimat. Und er liest in dem Propheten Jesaja. Aber er versteht es nicht. Sage ich jetzt zu viel, wenn ich sage, er versteht es nicht? Wir können das selber für uns miteinander nachlesen, wenn wir in der Apostelgeschichte Kapitel 8 das aufschlagen. Da wird es uns geschildert, der Philippus bekommt extra den Auftrag, der Heilige Geist redet mit ihm, Vers 29, Apostelgeschichte, Kapitel 8, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, also einen Kämmerer, Finanzminister von Äthiopien. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Und jetzt passt auf die Antwort, die der Kämmerer gibt. Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Wie viele lesen wohl im Jahre 2022 in der Bibel für sich, ohne dass sie etwas verstehe? Das gibt es auch heute noch. Glaubt ja nicht, dass es nur damals so der Fall war. Und wie viele sind in der Lage, andere anzuleiten? Ich erkläre dir, was in der Bibel steht. Wollen wir uns zusammen hinsetzen? Wollen wir zusammen miteinander in der Bibel lesen? Das ist nicht etwas, wo man jetzt auch sagen müsste, ach, das kann immer nur jemand machen, der also ausgebildet ist auf einer theologischen Hochschule. Der kann das machen. Nein, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe. Ein Kind Gottes sollte in der Lage sein, mit jemand anderem, der den Herrn Jesus Christus noch nicht kennt, die Bibel aufzuschlagen und mit ihm gemeinsam zu lesen, ihm Dinge zu erklären. Es ist notwendig. Der Heilige Geist sucht Leute, die er aussenden kann, so wie der Philippus, dass sie anderen helfen, die Bibel, das Evangelium, das Wort vom Kreuz zu verstehen. Ganz viele denken heute, ah ja, der weiß es ja, der hat es ja schon gehört. Also, der hat ja die Botschaft schon gehört. Aber die Botschaft zu hören, heißt noch lange noch gar nicht, dass er sie wirklich auch verstanden hat. Es muss erklärt werden. Und das ist etwas, wo wir einen Auftrag haben. Johannes erklärt uns hier, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, als die Beine des Herrn Jesus Christus nicht zerschlagen worden sind. Und wir sollten auch anderen erklären, warum ist der Herr Jesus Christus gekreuzigt worden. Ganz viele Christen sagen ja heute noch, ah ja, er hat gelitten. Also, und dann meinen sie aber das Leid, welches die Soldaten und Pilatus und Herodes ihm zugefügt haben, hohe Priester, Schriftgelehrte. Und sie nehmen gar nicht wahr und wissen es auch gar nicht, dass das größte Leid in den 3 Stunden der Finsternis geschehen ist, als der Herr Jesus Christus vom himmlischen Vater für uns zur Sünde gemacht wurde. Sie haben keine Ahnung davon. Dass das Eigentliche, das Größte, das Schlimmste für den Herrn Jesus Christus war. Als er vom himmlischen Vater verlassen wurde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass das Wichtigste war, dass da unser Heil geschehen ist. Begleiten mit der Erfüllung des Gesetzes hier die Sühnung unserer Schuld. Der ganze Zorn, den wir verdient haben, ist auf den Sohn herabgekommen. Der ganze Zorn des Vaters hat sich auf den Sohn entladen. Das ist ja heute etwas, was gar nicht mehr überhaupt populär ist, der Zorn Gottes. Nein, darüber dürfen wir nicht reden. Gott ist nur Liebe. Gott und Zorn, das gehört nicht zusammen. Dann muss ich das Evangelium durchstreichen. Wenn ich also denke, dass der Zorn Gottes gar nicht in irgendeiner Weise Bedeutung hat. Das Evangelium hat nur dann überhaupt ein Gewicht, wenn ich dem Menschen erkläre, du stehst unter dem Zorn Gottes. Johannes 3, Vers 36. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Gott liebt alle, sage heute die Menschen. Und damit meinen sie im Grunde genommen etwas, was, wir können es allerhöchstens noch sagen, was die allgemeine Güte betrifft, in gewisser Weise wahr ist. Aber sie verneinen, dass der Sünder unter dem Zorn Gottes sich befindet. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nicht erst dann am Ende, wenn also das Gericht ist, sondern jetzt schon. Warum sollte denn jemand überhaupt den Herrn Jesus Christus aufsuchen, wenn er sowieso geliebt wird von dem himmlischen Vater? Es gibt doch gar keinen Grund, zu Jesus Christus zu fliehen, wenn ich sowieso von dem himmlischen Vater geliebt werde. Das tut doch das Evangelium vollkommen in seiner Aussage in Frage stellen. Wenn ich den Menschen erkläre, Gott liebt dich. Also das ist etwas, wo wir, es sind nur ein paar Dinge, wo ich es hier anspreche. Die Liebe des Vaters offenbart sich in dem Sohn. Also auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Wie? Dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Hier im Sohn offenbart sich seine Liebe. Erklärung. Wir müssen erklären. Wir müssen den Menschen das Evangelium verständlich machen. Wir müssen versuchen, ihnen die Einzelheiten klar und deutlich auch darzulegen. Aber ich muss weitergehen. Nicht nur die Erklärung des Johannes, nicht nur das Anliegen des Johannes bekommen wir hier auch von dem Johannes so dargelegt, sondern wir bekommen auch etwas so wie ein Hinweis des Johannes. Denn er sagt uns, die Schrift erfüllt sich. Er erklärt, dass das Zerschlagen der Beine, welches beim Herrn Jesus nicht geschehen ist, schon im Alten Testament angekündigt wurde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die Schrift erfüllt sich. Hier in diesem Raum ist es nicht bei allen gleich, dass sie mit jeder Faser ihres Leibes sagen, die Bibel hat in allem Recht, Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Die Bibel ist die Wahrheit. Manch einer kämpft damit. Manch einer ringt damit. Manch einer stellt sich dagegen. Manch einer, der möchte nur Teile der Bibel, die ihm gefallen, für sich selbst eben auch wahrnehmen und die anderen Teile, die du da dann so ein klein wenig vernachlässigen. Wir machen das ja sowieso immer wieder, wenn wir gewisse Bücher der Bibel gar nicht lesen. Manche haben noch nie die ganze Bibel gelesen. Wie sollen sie auch die Überzeugung haben, dass das Wort wahr ist, wenn sie gar nicht die ganze Bibel gelesen haben? Aber jetzt geht es um diese Aussage, die Schrift erfüllt sich. Ich will einmal einen Vers aus dem Alten Testament hier lesen, damit wir diesen Hinweis des Johannes unterstreichen. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Das ist etwas, wo ich, wenn ich die Bibel lese, mich freuen kann und sagen kann, hier kann ich Anker werfen. In der Bibel kann ich wirklich auch mich gründen. Da stehe ich fest. Das ist etwas ganz Zuverlässiges, es ist wahrhaftig, ich kann mich drauf verlassen, alle seine Verheißungen, die sind zuverlässig. Ja und Amen in dem Herrn Jesus Christus, wie es im 2. Korintherbrief heißt. Was er zusagt, hält er. Ein Kind Gottes kann die Bibel von ganzem Herzen lieb haben, weil ein Kind Gottes vom Heiligen Geist in die Wahrheit geleitet wird und von daher auch die Bibel in allem ja, mag. Es gibt Stellen, die manchmal schwierig sind zu verstehen, aber trotzdem ist ein Kind Gottes jemand, der die Bibel lesen kann und annehmen kann und darauf vertrauen kann. Und das ist der Hinweis des Johannes, die Schrift erfüllt sich. Was passiert gerade im Jahre 2022 in unserer Zeit, die Schrift erfüllt sich. Ich will jetzt keine prophetische Stunde halten, das ist heute Morgen gar nicht mein Thema, aber ich hoffe, dass es uns klar ist, die Schrift erfüllt sich. Wir haben gar keinen Grund, unruhig zu sein, ängstlich zu sein, uns fortwährend auch Gedanken zu machen über all diese Ereignisse. Sie werden ja noch und nöcher in der Bibel angekündigt, diese Ereignisse, die in der Endzeit auch geschehen. Die Schrift erfüllt sich, wir können ruhig bleiben. Eigentlich sollten wir die Einzige auf der ganzen Erde sein, die ruhig sind, auf ihren Herrn schauen und mit Freude ihn erwarten. Aber jetzt komme ich zu dem, was hier bei unserem Text mit das Allerwichtigste ist. Das Zeugnis des Johannes. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Wir stehen am Karfreitag, wenn wir nun miteinander auch auf das Wort Gottes hören, selber unter dem Kreuz. Da wollen wir uns hinbegeben, mit dem Johannes zusammen. Und wir wollen uns diese Frage stellen, warum ist es eigentlich so, dass ihm kein Knochen zerbrochen werden soll? Weswegen ist es eigentlich so? Er hat doch sowieso leiden müssen. Also warum soll kein Knochen ihm zerbrochen werden? Im 5. Mose, Kapitel 17, Vers 1, heißt es einmal im Hinblick auf diese Opferanordnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, in folgender Weise. Ihr könnt selber miteinander aufschlagen, wenn ihr wollt. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind und kein Schaf opfern, das einen Fehler oder sonst etwas Schlimmes an sich hat, denn es wäre dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Er verlangt vollkommene Opfer. Ihm soll kein Knoche zerbrochen werden. Er ist mein Sohn, der Mensch geworden ist und nun ein vollkommenes Opfer bringt. Ihm soll kein Knoche zerbrochen werden. Ein vollkommenes Opfer. So wird er im Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 28 auch beschrieben als der vollkommene Erlöser, als der, der ein vollkommenes Opfer auch gebracht hat. Auch diesen Vers lese ich euch gerne vor, damit wir ihn auch einmal hören. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Als Sohn Gottes vollkommen sowieso, aber auch sein Opfer, welches er gebracht hat, ein vollkommenes Opfer. Warum? Weil der Vater nur vollkommene Opfer annimmt, weil er vollkommen heilig ist. Der himmlische Vater ist vollkommen heilig. Und wer vor ihm bestehen möchte, muss vollkommen heilig sein. Deswegen musste der Herr Jesus Christus ein vollkommenes Opfer bringen. Daher kann er auch, also unser Hoherpriester, Vers 25, Kapitel 7 vom Hebräerbrief, diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für sie einzutreten. Denn ein solcher Hoherpriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Ein vollkommenes Opfer, welches vollkommen alle heilige Ansprüche, die der Herr hat an den Menschen gegenüber. Im ganzen Gesetz offenbart er diese Anforderungen, die diesen Anforderungen auch genügen. Der Herr Jesus genügt vollkommen diesen Anforderungen. Und weil er vollkommen diesen Anforderungen genügt und ein vollkommenes Opfer auch bringt, aus diesem Grund schafft er auch eine vollkommene Erlösung. Eine vollkommene Erlösung. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten. Ein vollkommenes Opfer schafft eine vollkommene Erlösung. Das ist für uns wichtig. Dieser Hinweis, dass kein Knochen ihm zerbrochen werden soll, das ist nicht einfach nur etwas Ästhetisches. Das gehört mit zu Gottes Ordnung. Das Passalam, seine Knochen, sollte nicht zerbrochen werden. 2. Mose 12, Vers 46. Das Opfer Jesu Christi, ein vollkommenes. Von daher kann ich vollkommene Heilsgewissheit haben. Vollkommene Heilsgewissheit für mich habe. Das ist etwas, was auch wichtig ist. Wenn ich das nicht habe, dann ist das also so, dass ich immer wieder auch in Not kommen kann. Oh, kann ich mir meines Heiles sicher sein? Ich kann ja was verkehrt machen. Ich habe noch nie etwas richtig gemacht. Wisst ihr das eigentlich? Wenn es darauf ankommen würde, dass wir alles richtig machen würden, dann würde kein einziger in den Himmel kommen. Kein einziger. Worauf ich zu schauen habe, ist das Opfer, welches der Herr Jesus Christus gebracht hat. Ist es vollkommen? Ja, es ist vollkommen. Darüber hat der Vater auch gewacht, dass seinem Sohn kein einziger Knoche zerbrochen wird. Er brachte ein vollkommenes Opfer. Und das ist die Grundlage für meine vollkommene Errettung. Wenn ich verloren gehe, kann als Kind Gottes, dann kann Christus verloren gehen. Wenn ich in die Hölle geworfen werde, wird Christus in die Hölle geworfen. Warum? Weil ich mit Christus verbunden bin. Er ist mein Leben. Ich gehöre zu ihm. Ich bin sein Leib. Nun, wenn der Leib des Christus in die Hölle geworfen wird, dann wird auch das Haupt in die Hölle geworfen. Versteht ihr eigentlich, was es bedeutet, mit Christus verbunden zu sein? Wisst ihr eigentlich, inwiefern dieses vollkommene Opfer, welches er gebracht hat, für uns spricht? Und wenn nun hier etwas schief geht, dann nicht nur bei dem, für den er gestorben ist, sondern auch bei dem, der für ihn starb. Meine Verbindung mit Christus ist eine lebendige Verbindung. Dieses vollkommene Opfer, welches er für mich gebracht hat, bewirkt eine vollkommene Erlösung. Aber es ist auch ein Opfer, auf welches der Vater Acht hat. Das muss ich auch dazu sagen. Schaut in Psalm 34, Vers 21, da heißt es einmal in folgender Weise. Und das ist nun der andere Vers, der auch sicherlich gemeint ist, wenn der Johannes sagt, die Schrift erfüllt sich. Das Alte Testament hat es schon gesagt. Da heißt es nämlich in Psalm 34, Vers 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine. Gemeint ist hier der Gerechte und im Psalm 34 ist es hier aber auch ein Hinweis auf den, der wie kein anderer das als Titel hat, der Gerechte. Der Vater bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Es ist ein Opfer, auf welches der Vater Acht hat. Der Vater bewahrt seinen Sohn. Und er lässt es nicht zu, dass die Soldaten ihm die Beine zerschlagen. Schaut, das wahrzunehmen, was der Vater mit seinem Sohn getan hat, wie er ihn bewahrt hat, hilft uns auch, was unsere Bewahrung betrifft. Richtig über den himmlischen Vater zu denken. Manche haben schreckliche Gedanken über Gott, was er alles zulässt in meinem Leben und was ich auch alles passiert. Vielleicht können wir geschwind Fenster ein bisschen kippen. Ich glaube, die Luft wird ein bisschen dünn. Ich möchte euch einen Vers, kippe nur. Ja. Ich möchte euch einen Vers aufschlagen aus dem Jesaja 42, Vers 3. Da steht etwas Wunderschönes. Manche von euch kennen diesen Vers auswendig. Wenn er seinem Sohn die Beine nicht zerbrochen hat, wird er mich dann zerbrechen? Wenn er seinen eigenen Sohn mit seiner großen Gnade und Liebe bewahrt hat, wird er dann mich als ein Kind Gottes zerbrechen? Manch einer ist versucht, genau so oder ähnlich auch zu denken. Jesaja 42, Vers 3. Da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Hier ist von dem Messias die Rede, was für ihn gilt als den Aufseher unserer Seele, gilt aber auch von dem himmlischen Vater. Wird er uns zerbrechen? Wird er uns so behandeln, dass wir am Ende ausgelöscht werden? Nein. Er bewahrt uns. Er hat seinen Sohn bewahrt und er wird auch alle, die zu seinem Sohn gehören, bewahren. Manch einer geht gerade durch eine Zeit, wo er sehr, sehr zerschlagen wird. Wo er im Herzen sehr angegriffen wird. Wo er Finsternis um sich herum hat, mehr als Licht. Manch einer, dem geht es so, dass er sagt, ich bin wie ein glimmender Docht, es ist nicht mehr viel Licht da. Ich habe kaum mehr Kraft. Meine Flamme ist am Ausgehen. Denen möchte ich sagen, so sehr wie der Vater am Kreuz die Gebeine seines Sohnes bewahrt hat, dass sie nicht zerschlagen werden, so sehr wird der himmlische Vater alle seine Kinder bewahren, dass sie in ihrem Herzen nicht so zerschlagen werden, dass sie dann am Ende zerbrechen oder ausgelöscht werden. Manches lässt der Herr in unserem Leben zu. Also Christen können sich durchaus die Knochen brechen, gell? Das ist etwas, also unser Johannes, der hat als Kind einmal so einen Schienbeinbruch erlebt. Und viele andere Kinder Gottes erleben das auch. Aber eines lässt der himmlische Vater nie zu, so sehr wie er seinen Sohn bewahrt hat, wird er darüber wachen, dass unser Herz nicht zerschlagen wird, zerbrochen wird und wir ganz ausgelöscht werden. Das ist etwas, wo ihr wissen sollt. Und es ist etwas, was wir gebrauchen sollen, wenn wir in solche große Nöte kommen, dass wir manchmal glauben, Gott ist gegen uns. Gott ist jemand, der uns gar nicht mehr liebt, sondern der im Grunde genommen eher gegen uns kämpft, dass wir dann sagen, nein, nein, er wird also auch mich als geknicktes Rohr nicht zerbrechen. Er wird mich als den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird mich bewahren. Jesaja, nur ein paar Kapitel weiter, in Vers Kapitel 57 heißt es, einmal auf diese Art und Weise, Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Namen der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Du darfst wissen von dem Herrn Jesus Christus aus und vom himmlischen Vater aus und vom Heiligen Geist aus, vom dreieinigen Gott, Er möchte dich beleben und erquicken, gerade wenn du jetzt auch durch eine Zeit gehst, wo du innerlich zerschlagen bist, wo du gedemütigt bist, wo du ganz schrecklich dich fühlst. Der Vater hat es nicht zugelassen, dass seinem Sohn, der Mensch geworden ist, die Beine zerbrochen wurden. Aber ich muss noch ein klein wenig weitergehen, das Zeugnis des Johannes. Es geht nicht nur darum, dass er uns erklärt, dass die Beine des Herrn Jesus Christus nicht zerbrochen werden, sondern er erklärt uns auch etwas anderes noch. Und das ist nun etwas, was uns im Grunde genommen in die Zukunft führt. Johannes aber schon beginnen durfte, auch wahrzunehmen. Da heißt es, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Text, Johannes 19, Vers 37, und wiederum sagt eine andere Schrift. Und jetzt erklärt er wieder des Kreuzes geschehe. Der Herr Johannes erklärt, was am Kreuz geschehe ist. Der Soldat kommt und durchsticht den Leib des Herrn Jesus Christus, seine Seite. Und jetzt heißt es hier, auch das ist im Alten Testament schon angekündigt, Zacharia 12, Vers 10. Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Und das ist übrigens mal dann ganz interessant, wenn man diese Bibelstelle aufschlägt. Und das ist etwas, was man machen sollte, wenn man diesen Text dann auch betrachtet, damit man das besser verstehen kann, was da dann auch gemeint ist damit. Wisst ihr, wenn wir Karfreitag miteinander Gottesdienst feiern und das große Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus uns vor Augen stellen, dann geht es uns allen miteinander so, dass wir in dieser Situation uns befinden, dass wir sagen, aber Moment einmal, wenn ich jetzt so meine ganze Familie anschaue, Nachbarn oder wen auch immer. Da fällt es mir ganz schwer, sie schauen auch in gewisser Weise also auf den Herrn Jesus Christus und finden aber nur manchmal Spott, Unglaube, Interesselosigkeit, das alles entdecken wir ganz oft. Und das ist etwas für uns, wo uns große Mühe macht. Das Erlösungswerk, dieses herrliche Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus, welches er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und nun sagt der Johannes, da geht ihm also ein Vers vom Alten Testament in Erfüllung, aus Zacharia 12, Vers 10, und ich lese ihn uns jetzt mal vor. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Wie kann denn der Johannes uns erklären, dass diese Bibelstelle schon in Erfüllung geht, während doch also die Juden, die unter dem Kreuz stehen, ihn ablehnen. Da ist keine Buße. Da ist nicht irgendwo ein Klage über die eigene Sünde, so wie es in Zacharia 12, Vers 10 dann bis Vers 14 auch erklärt wird. Da ist doch eine Spannung, die da auch zu sehen ist. Und diese Spannung erleben wir ja auch. Diese Spannung hat der Paulus erlitten. Der sagt, ich würde am liebsten mein eigenes Heil dahingeben, damit mein Volk erlöst wird. Spannung. Eine ganz große Spannung. Und Johannes hat sicherlich diese Spannung auch erlebt. Und er war jemand, der selber Israelit war. Sein eigenes Volk. Was ist mit meinem eigenen Volk? Was ist mit meiner Familie?
was ist mit meinem Nachbarn, mit meinem Arbeitskollege, was ist mit denen um mich herum, die ich so sehr auf dem Herzen liege habe. Das ist das, was hier so steht. Und wiederum, also Johannes 19, Vers 37, und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Und das ist nun etwas, wo der Johannes sagt, wie der Paulus das ja dann auch Römer 9 bis 11 macht, ich weiß, dass Gottes Heilsratschluss sich erfüllen wird. Und das Volk wird ihn noch erkennen, wie sie ihn noch nie erkannt haben. Und sie werden also sich zu dem Herrn Jesus Christus wenden. Und sie werden auch an ihn glauben. Sie werden auf ihn schauen. Sie werden Erkenntnis von ihrer eigenen Sünde haben. Und das erklärt der Johannes hier. Das ist etwas, wo der Bogen ganz weit gespannt wird, vom Kreuz hin eigentlich bis zur Zukunft, wo wir noch drin stehen. Und trotzdem ist auch schon in dieser vergangenen Zeit, seitdem der Herr Jesus gekreuzigt worden ist, ganz viel auch geschehen im Volk Israel. Menschen wurden errettet. Einer der großen Kommentatoren von dem Buch Sacharja, David Baron, ein Jude, den der Herr errettet hat. Und es gibt zwar noch insgesamt relativ wenige, aber sagen wir mal so, der Herr wirkt. Und das ist etwas, wo ich euch ermutigen möchte. Sie werden den anschauen, den sie zerstochen haben, dass wir jetzt von uns aus das auch als etwas sehe, wo wir sagen, der Herr wirkt, der Geist der Gnade und der Geist des Gebets. An Pfingsten wurde er in seiner Fülle ausgegossen und er wirkt an dem ersten Tag, als er ausgegossen wurde. Wie viele hat der Herr errettet? 3000. Er wirkt. Der Herr Jesus sagt, im Blick auf uns werde ich den Glauben finden am Ende dieser Zeit. Also das ist jetzt etwas, wo er diese Frage stellt. Glaubt ihr daran, dass das Evangelium Kraft hat zu erretten? Glaubt ihr daran, dass der Geist der Gnade und des Gebetes ausgegossen wurde, aus diesem Grund das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus zu verherrlichen und verlorene Sünder zu erretten. Glaubt ihr daran? Glaubt ihr daran, dass ich gekommen bin, um Sünder zu erretten? Das ist eine ernsthafte Frage, die wir uns zu stellen haben. Es geht nicht darum, den Einzelnen anzusehen, den wir immer wieder ansehen, unter Umständen aus der Familie, Nachbarschaft, Arbeitsumfeld, ganz egal wo auch immer, sondern es geht darum, glaube ich wirklich, dass der Herr Jesus Christus Kraft hat zu erlösen? Und beginne ich ihn zu bedrängen damit? Ich glaube, das ist etwas, was wir noch sehr wenig können. Ihm in die Ohren zu legen. Herr Jesus, du bist gekommen, um Sünder zu erretten. Und immer wieder wie ein Kind. Mama, Mama. Also ein Kind kann das stundenlang. Ein Kind kann stundenlang, alle Mütter werden das bestätigen, ein Kind kann stundenlang das Gleiche sagen. Das ist etwas, was ein Kind wunderbar kann. Und den Herrn zu bedrängen, wie die Witwe, die den Richter gegenüber zu mir immer wieder gesagt hat, schaffe mir Recht. Und der Richter fürchtete Gott nicht, aber diese Witwe, die hat ihm das Leben schwer gemacht. Schaffe mir Recht. Und der Herr Jesus sagt, so sollt ihr zu mir kommen im Gebet, mich bedrängen. Wir lassen uns mehr bedrängen von dem Unglaube, den wir antreffen bei den Menschen, die wir lieb haben und die noch gar nicht den Herrn Jesus kennen, als dass wir nun den Herrn bedrängen. Wir haben vor Jahren immer wieder mal auch in Hechingen Dienste getan, oder ich habe Dienste getan, die Erika hat mich begleitet immer wieder mal. Und da haben wir auch jemanden kennengelernt, Schwester, die hat uns eingeladen und von ihrem Vater berichtet. Und der war auch da mit dabei gewesen, wir haben mit ihm gesprochen und er kannte den Herrn noch nicht. Und der Herr hat es mir aufs Herz gelegt, für ihn weiter zu beten. Und der Herr hat ihn errettet. Also nicht, weil ich dafür gebetet habe. Das ist nicht der Grund, die Ursache, das möchte ich damit nicht sagen. Aber es ist etwas Wunderschönes, das zu erleben und zu erfahren, dass Gebet auch Erhörung finden kann. Es ist wunderschön zu erleben, wie man den Herrn Jesus bedrängen kann und auch erfahren darf, dass er sich bedrängen lässt und dass er uns ja auch Verheißungen gegeben hat, mit denen wir immer wieder zu ihm kommen können. Sie werde auf den schauen, den sie durchstochen oder zerstochen habe. Durchstochen habe, ja. Das ist etwas, was für den Johannes ein Keim war, der Hoffnung, die in seinem Herzen auch, also der in seinem Herzen war und dort ganz kräftig glühte. Und das möchte ich euch mitgeben, auch am Ende von dieser Botschaft, dass ihr auch diesen Keim, diesen glühenden Keim in eurem Herzen habt. Der Herr kann retten. Und es ist nicht nur so, dass er es kann, sondern er ist gekommen, um Sünder zu erretten. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Ihn ernst zu nehmen, ihn immer wieder das hinzulegen. Wir können es nicht verzwingen, das ist natürlich schon klar. Aber trotzdem, ich frage mich, ob der Herr Jesus am Ende zu uns sagen muss, du hast gar nicht mehr geglaubt. Du hast gar nicht mehr gehofft. Du hast gar keine Erwartung mehr gehabt. Wir leben in einer Zeit, wo Christen mehr erwartungslos sind und denken, wir müssen uns hauptsächlich bewahren, unsere Herzen, mehr dürfen wir nicht mehr erwarten. Aber davon redet die Bibel nicht. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden und er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er macht lebendig. Der Herr Jesus ist gekommen, um Sünder zu erretten. Nirgendwo im Neuen Testament steht, dass es für eine gewisse Zeit nicht gilt. Sondern ich darf dies am Herrn bringen. Sie werde den ansehen, den sie durchstochen habe. Was für eine Spannung für den Johannes, der auch erleben musste, wie sein Volk so oft auch das Evangelium abgelehnt hat. Und trotzdem erhielt es fest, als älterer Herr, wo er das Evangelium nun auch aufgeschrieben hat, sagt er das noch und erklärt es, ja, das ist auch das, was ich hoffe. Daran halte ich mich auch fest. Sie werde glauben, sie werde zur Umkehr kommen, sie werde über ihre eigene Sünde klagen. Und sie werde auf ihn schauen, wie man auf ihn schauen soll. Ich hoffe, dass wir das tun. Wisst ihr, ich bemerke das und ihr bemerkt es wahrscheinlich auch. Man kann Ostern feiern und gar nicht wirklich so richtig auf den Herrn Jesus schauen. Nichts Neues lernen. Und das Alte, was wir schon wissen über den Herrn Jesus Christus und sein Kreuz, ist auch nicht lebendig in unserem Herzen. Wenn es uns nicht mehr bewegt, dann ist das was am notvollsten ist. Wenn uns die größte und herrlichste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt, nicht mehr bewegt, dann ist es so, dass wir dem Herrn es sagen sollte und sagen sollte, Herr, hilf mir, lass es ganz neu für mich Ostern werden, dass mein Herz erfüllt ist von deinem Werk, dass ich staune, dass ich Nicht klage über die Welt, über mein Leben, sondern eher über mich und meine Sünde und mich freue an dir und juble über dich. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Ach, unser himmlischer Vater, du hast deinen Sohn gesandt und du hast ihn für uns ans Kreuz gebracht. Als die Soldaten diese Nägel genommen haben und sie durch die Füße und durch die Hände getrieben haben. Ja, da hat es begonnen, dieses Kreuzesleiden. Aber du hast ihn noch viel tiefer geführt in die Finsternis und Verlassenheit von dir, dass er die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. Und nun hat er ein wunderbares, herrliches Heil bewirkt. Ein mächtiges Heil, ein kräftiges Heil. Sie werde den ansehen, den sie durchstochen habe. O Herr, wir können oft gar nicht so richtig daran glauben, dass du auch heute noch retten möchtest. Alle unsere Erfahrungen sagen uns immer wieder, das wird wohl gar nichts mehr werden. Wir haben so oft schon versucht, jemanden zu erreichen und zu gewinnen, und nun wird es wohl gar nichts mehr werden. Ach Herr, und nun trittst du uns heute gegenüber und erklärst uns, dass vom Kreuz her diese große Hoffnung entsteht, dass das Wort vom Kreuz Kraft hat zu retten. Oh, wir wollen neu wirklich auch daran glauben, weil du es gesagt hast, weil du es uns in deinem Wort fortwährend erklärst. Wir wollen es dir auch immer wieder hinlegen. Wir haben noch nicht gelernt, dich zu bedrängen, wie man dich bedrängen sollte, in einer guten biblischen Weise im Gebet, wie die Witwe es gemacht hat gegenüber dem Richter. Hilf uns, dass wir es noch viel, viel, viel mehr tun, dass wir dir gar keine Ruhe mehr lassen, dass wir beter werden können, die von ganzem Herzen auch dich aufsuchen, dass wir begreifen, dass gerade das Gebet so wichtig ist. Aber nun danken wir dir auch, dass wir heute an diesem Karfreitag und am Ostersonntag Gottesdienst feiern dürfen und durften, und lege dir nun dein Wort hin. Wirke du weiter an unseren Herzen. Segne du, Herr. Amen. Amen.